Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich weiß nicht, ob mich alle kennen. Ich bin Simon, ich bin auch hier in der Gemeinde. Ich sage es vielleicht noch kurz am Anfang. Und ich freue mich besonders, dass wir gerade Advent haben. Ich liebe den Advent ganz besonders. Und trotzdem passieren einem da manchmal irgendwie kuriose Sachen. Und so war es, dass ich neulich mit dem Fahrrad unterwegs war. Und ich bin durch Tübingen gefahren, das macht man als Student öfters. Und auf einmal überholt mich ein Auto mit ziemlich lautem Motor. Und mir ist durch den Kopf geschossen. Also das höchste der Gefühle ist wohl gerade noch gewesen, dass er mich nicht überfahren hat. Also er ist gerade noch so an mir vorbeigezogen, aber so man hat irgendwie, ich hatte den Eindruck, irgendwie hat er nicht so Lust darauf, dass viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Und irgendwie habe ich dann noch weiter darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, irgendwie erleben wir doch die Welt um uns herum ganz schön oft als ganz schön unbarmherzig. Also gerade so dieses Setting von wegen, ich bringe den anderen zwar nicht um, aber viel mehr ist dann auch nicht drin. Das ist vielleicht ein bisschen sehr zugespitzt, aber mir ist es in dieser einen Situation so ein bisschen so ergangen. Und dann stellen wir manchmal fest, wir selber sind auch nicht so viel barmherziger als alle anderen um uns herum. Und dabei ist es doch eigentlich genau das, was unsere Gesellschaft, aber auch wir in unseren Gemeinden eigentlich gut brauchen könnten. Mehr Zusammenhalt, mehr Wohlwollen und mehr Barmherzigkeit. Und jetzt, wo es Advent ist, würde ich sagen, da trifft man auch immer wieder das etwas häufiger an, dass jemand mal barmherzig ist. Aber sobald der Advent dann wieder abgeklungen ist, dann ist oft auch ein bisschen Schluss damit. Es ist nicht so ein richtiger Gesinnungswechsel, der lang anhält. Oder in der Politik würde man vielleicht jetzt sagen, es ist keine Zeitenwende der Barmherzigkeit. Und genau so eine Zeitenwende der Barmherzigkeit kündigt uns der heutige Predigttext an, den ich uns gleich vorlesen werde. Eine Zeitenwende der Barmherzigkeit. Und die beginnt in einem kleinen Dorf in Nazareth. Und dort begegnet der Engel Gabriel der Jungfrau Maria. Und er spricht zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Also da wird ein König angekündigt. Einer jungen Frau, die irgendwo in Galiläa lebt. Aber nicht nur irgendein König, sondern der Sohn des Höchsten. Gottes Sohn selbst kommt zur Welt. Also es geht hier nicht um eine Zeitenwende, sondern es geht hier um die Zeitenwende schlechthin. Und Maria, als sie diese Botschaft hört, ist erstmal total betroffen. Sie weiß gar nicht genau, wie sie damit umgehen soll, denn sie weiß von keinem Mann, wie sie weiter sagt. Aber sie ordnet sich willig dem unter, was Gott bestimmt hat. Sie ist bereit, diesen Weg zu gehen, auch wenn er mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Dann bricht sie auf und sie will Elisabeth treffen, eine Verwandte von ihr. Denn der Engel Gabriel hat Maria erzählt, dass Elisabeth auch schwanger ist und das, obwohl man immer gesagt hat, Elisabeth ist unfruchtbar. Also auch da passiert etwas Großartiges. Und als Maria dann bei Elisabeth ankommt, dann passiert etwas ganz Interessantes. Ich lese uns das auch noch vor. Da steht dann: Und Maria kam in das Haus des Zacharias, also des Mannes von Elisabeth, und begrüßt Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist vom Herrn. Wie eine Prophetin von Gott erfüllt, spricht Elisabeth über Marias großen Segen, der ihr zuteil wird. Und das bewegt Maria so sehr, dass sie in einen Lobgesang ausbricht, in dem sie Gottes Barmherzigkeit preist. Und das soll der heutige Predigttext sein, dieser Lobgesang der Maria. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mit mir aufschlagen, Lukas 1, die Verse 46 bis 56. Lukas 1, 46. Und wem es möglich ist, steht bitte auf vor Gottes Wort. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir Advent feiern dürfen. Wir danken dir dafür, dass du gekommen bist. Und wir danken dir, dass wir diesen Lobgesang von Maria uns heute anschauen dürfen. Danke, dass du so viel Gutes da hineingelegt hast, dass wir das heute noch lesen dürfen, dass wir heute noch davon profitieren dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren weit machst, dass du schenkst, dass heute Morgen der Himmel die Erde berührt und wir Gemeinschaft mit dir erfahren dürfen. Danke, dass du hier bist, dass du deinen Geist ausgesandt hast. Erfülle du alle Herzen, die heute hier sind. Amen. Maria ist also in diesem Lobgesang voll von Gottes Lob. Aber sie lobt Gott nicht einfach so, was natürlich auch in Ordnung wäre. Aber sie gibt auch einen Grund für das, warum sie Gott anbetet. Das heißt, auch unser Lobpreis ist eigentlich nicht unbegründet, wenn wir Gott anbeten. Ich meine, hast du dich mal gefragt, warum wir uns Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst treffen? Also ich persönlich freue mich zwar immer darauf, wenn wir Gemeinschaft haben und gemeinsam Gott anbeten. Und ich liebe es auch, die Geschwister zu sehen. Aber ich habe auch oft erlebt, dass dieses Verhalten gar nicht so normal ist. Also ich erinnere mich noch gut an meine Schulzeit, da gab es sicher mal den einen oder die andere, die mich ein bisschen schräg angeschaut haben, wenn ich erzählt habe, dass ich eigentlich schon jeden Sonntag so ungefähr in den Gottesdienst gehe. Und das gilt selbst dann, wenn Menschen eigentlich ja davon überzeugt sind, dass es Gott gibt. Ich glaube, es gibt natürlich schon Leute, die Atheisten sind, aber es gibt auch viele Menschen, die sagen, ja, Gott ist schon irgendwie da, aber Gott wird dann schnell zu einem Füllwort für eine höhere Macht oder Menschen verstehen einfach diesen Gott nicht, der da irgendwie in den Kirchen und Gemeinden angebetet wird. Warum ist unsere Welt heute so ungerecht, wird dann oft die Frage gestellt. Wo bleibt denn sein Handeln in den Kriegsgebieten unserer heutigen Zeit? Was ist in der Ukraine oder in Israel? Gaza. Und es kann einem so scheinen, als ob Gott nicht hinsieht. Und so nehmen es, glaube ich, viele auch in unserer Zeit wahr. Und Maria, die hier diesen Lobgesang singt, die lebte vor 2000 Jahren. Aber ihre Umstände waren auch herausfordernd. Sie lebte als junges Mädchen in einer Gesellschaft, in der Frauen nicht viel galten. Und außerdem war ihr Volk von einer großen militärischen Macht besetzt, nämlich von den Römern. Und trotzdem kann diese junge Frau hier aus ganzem Herzen Gott, ihren Schöpfer, preisen. Was bewegt sie dazu? Und ich glaube, in einem Wort zusammengefasst ist es Barmherzigkeit. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die Maria hier zum Lobpreis anregt. Und ich glaube, dass Barmherzigkeit für uns manchmal gar nicht so ein einfaches Wort ist. Irgendwie kann man sich was darunter vorstellen, aber es ist nicht so ganz konkret. Viele verbinden es mit Nächstenliebe und Gutes tun, und das ist auch erstmal nicht falsch, aber es ist eben noch nicht die ganze Fülle. Manche wissen auch nicht so genau, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade und so weiter. Und dieses Wort Barmherzigkeit, das haben wir eigentlich Luther zu verdanken. Weil er hat das lateinische Misericordia mit Barmherzigkeit übersetzt. Und Misericordia setzt sich aus 2 Worten zusammen, nämlich aus Miseri, also Elend, und Cordia, also Herz. Also es bedeutet eigentlich so viel, ein Herz für die Elenden haben. Und Maria hat Gottes große Barmherzigkeit im wahrsten Sinne an ihrem eigenen Leib erfahren. Gottes Barmherzigkeit ist nicht weit weg, sondern sie ist nahe und aktiv. Und Maria hat das auf besondere Weise erfahren. Nicht nur so, dass es ihr selbst was nützt, sondern so, dass es allen Menschen etwas nützen wird. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich so, dass sie für alle Menschen zu Gottes Barmherzigkeit wird. Marias Sohn, der auf diese besondere Weise ihr geschenkt worden ist, wird der Retter der Welt, Jesus Christus. Aber diese Barmherzigkeit Gottes, die ist nicht erst im Neuen Testament sichtbar, ab Maria und dann geht's los, sondern auch wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir schon, wie Gott barmherzig ist und sich besonders denen zuwendet, die sich elend fühlen. Ich möchte als ein Beispiel Hannah herausgreifen. Hannah lebt in der Zeit der Richter. Und die Richter, das waren vollmächtige Männer, die von Gott ausgestattet wurden, als es noch keinen König in Israel gab. Und Hannas Mann Elkana hatte zwei Frauen, Hannah und Penina. Und im Gegensatz zu Hannah bekam Penina Kinder. Und das führte dazu, dass Penina hochmütig wurde und auf Hannah herabgesehen hat. Und Hannah war verzweifelt. Was sollte sie tun? Elkana liebte zwar Hannah mehr als Penina, aber ihre Unfruchtbarkeit setzte ihr hart zu und wurde durch Peninas Verhalten immer noch schlimmer. Und jetzt war es so, dass jedes Jahr Elkana mit seinen beiden Frauen in den Tempel ging, um Opfer zu bringen. Und als es wieder einmal soweit war, war Hannah so verzweifelt, dass sie Gott eindringlich darum bat, im Tempel ihr einen Sohn zu geben. Sie versprach ihm, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann werde ich ihn dir weihen. Ich werde ihn ganz dir geben. Und Gott handelte. Er schenkte Hannah einen Sohn. Nicht so übernatürlich wie bei Maria, aber doch auf eine unbegreifliche Weise. Vorher war sie unfruchtbar und jetzt bekam sie doch ein Kind. Wir sehen auch hier, Gott wendet sich in besonderer Weise der elenden Hannah zu. Und wer das mal nachlesen möchte, in 1. Samuel 2, wird Hannah ein ganz ähnliches Lied wie Maria hier singen. Und ich glaube, dass auch wir in unserem Leben immer wieder unsere eigene Unfähigkeit erfahren und erleben. In ganz unterschiedlichen Bereichen stellen wir fest, dass wir unseren eigenen Ansprüchen oder auch den Ansprüchen anderer nicht genügen. Vielleicht sind es körperliche Einschränkungen oder es sind seelische Schwachheiten, die uns immer wieder einbrechen lassen. Wir haben Ängste, die uns nicht in Ruhe lassen. Und Maria ermutigt uns hier mit diesem Lobgesang. Sie besingt den Gott, der barmherzig ist. Sie besingt den Gott, der den Menschen in ihrem Elend, der uns in unserem Elend begegnet. Sie sagt in Vers 48, denn er hat meine Niedrigkeit oder denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gott schaut auf die Niedrigkeit. Gott wendet sich den Niedrigen zu. Und das, obwohl wir es nicht verdient haben. Das ist Barmherzigkeit. Und im nächsten Schritt wollen wir uns anschauen, wem gilt denn diese Gerechtigkeit eigentlich, diese Barmherzigkeit eigentlich? Und Maria singt in ihrem Lobgesang auch von Menschen, denen diese Barmherzigkeit nicht zuteil wird. Sie singt von drei Gruppen. Sie singt von den Hochmütigen, von den Gewaltigen und von den Reichen. Diese Menschen erwartet Gottes Gericht. Die Hochmütigen, das sind die, die Luther hier übersetzt hat mit, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Zu gut Deutsch heißt es eigentlich einfach, diejenigen, die in ihrem Herzen arrogant eingestellt sind. Wir wissen alle nur zu gut, was in unseren eigenen Herzen manchmal vorgeht. Aber wir wissen auch, dass wir manchmal nicht so genau wissen, was vielleicht bei anderen im Herzen vorgeht. Wir können das oft nicht so ganz ergründen. Oft sehen wir nicht unbedingt, wenn jemand hochmütig ist in seinem Herzen. Doch wissen wir, es gibt das. Doch erleben wir das auch in uns selbst. Und wenn wir in die Bibel schauen, werden wir ein klares Urteil über diesen Hochmut, über diesen Stolz, diese Arroganz lesen. Zum Beispiel in Sprüche 16 lesen wir, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Und in den Psalmen geht David sogar so weit, dass er bittet, dass solche Leute mundtot gemacht werden. Im Psalm 12, Vers 4 lesen wir, der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hoffärtig, also hochmütig redet, die da sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt es zu reden, wer ist unser Herr? Hier reden die Hochmütigen ihre Gedanken sogar frei heraus. Sie beanspruchen Macht für sich und lehnen sich gegen Gott, ihren Herrn, auf. Und Damit kommen wir eigentlich schon dazu, dass die Hochmütigen sich Gewalt aneignen wollen. Sie wollen gewaltig sein, sie wollen mächtig sein. Und was ist ein Problem, was ist das Fatale daran, gewaltig sein zu wollen? Ich glaube, das können wir gut entdecken, wenn wir in den griechischen Text reinschauen, wie Maria hier anbetet. Das Wort, das sie nämlich für die Gewaltigen benutzt, benutzt sie weiter oben, um Gott selbst zu beschreiben. Sie spricht ja davon, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist. Und dieses Wort mächtig ist genau dasselbe, was nachher unten benutzt wird für die Mächtigen oder die Gewaltigen. Das heißt, die Gewaltigen sind die, die sich die Macht eigentlich, die Gott zusteht, aneignen wollen. Sie wollen das an sich reißen, was ihnen als Menschen nicht zusteht. Und ich glaube, jetzt neigen wir schnell dazu zu sagen, ja gut, das sind natürlich die anderen, das sind ja nicht wir, wir haben ja nicht so viel Macht, wir haben nicht so viel Einfluss. Das ist vielleicht unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat viel Macht oder irgendwelche anderen Politiker, die sich auch noch viel übler ausspielen oder irgendwas. Aber ich finde ganz interessant, was Dietrich Bonhoeffer zu diesem Text gesagt hat. Bonhoeffer predigte 1933 genau über diesen Bibeltext. Und ich würde sagen, 1933 hätte man jeden Grund gehabt, auf die da oben zu zeigen. Aber genau das tut er interessanterweise nicht. Und ich möchte uns einen Ausschnitt aus seiner Predigt hier vorlesen. Er sagte, wir wollen in 8 Tagen Weihnachten feiern. Bei uns wären das jetzt 2 Tage. Und nun wollen wir einmal wirklich das Fest des Christus in unserer Welt haben. Da müssen wir vorher noch etwas bereinigen, was in unserem Leben eine große Rolle spielt. Nämlich wir müssen uns klar werden, wie wir angesichts der Krippe in Zukunft über hoch und niedrig im menschlichen Leben denken wollen. Wir sind zwar alle keine Gewaltigen, auch wenn es vielleicht einer oder der andere gerne wäre. Und wir lassen uns das auch ungern sagen. Große Gewaltige gibt es immer nur wenige. Aber umso mehr gibt es kleine Gewaltige, solche Leute, die wo es nur geht, ihre kleine Gewalt spielen lassen und die nur einen Gedanken haben, immer höher hinauf. Gottes Gedanke heißt anders. Der heißt immer tiefer hinab, in die Niedrigkeit, in die Unscheinbarkeit, in die Selbstvergessenheit, in die Unansehnlichkeit, in das Nicht-Gelten-Wollen, in das Nicht-Hoch-Sein-Wollen. Auf diesem Weg begegnen wir Gott selbst. Jeder von uns lebt mit solchen zusammen, die man hoch und mit solchen, die man niedrig nennt. Jeder von uns hat noch einen, der niedriger ist als er selbst. Ob dieses Weihnachten uns dazu helfen wird, noch einmal an diesem Punkt radikal umzulernen, umzudenken und zu wissen, dass unser Weg, sofern er ein Weg zu Gott sein soll, uns nicht auf die Höhen, sondern ganz wirklich in die Tiefen zu den Geringen führt. Und dass jeder Lebensweg, der nur ein Höhenweg sein will, ein Ende mit Schrecken nehmen muss? Was ist mit den Reichen? Schauen wir uns das einmal genauer an. Wenn wir uns angucken, dann stellen wir fest, wenn wir in Deutschland leben, gehören wir wahrscheinlich zu einem Teil der reichsten Menschen auf der Welt im Vergleich zum Rest der Weltbevölkerung. Aber wir neigen manchmal dazu, uns gerade mit denen zu vergleichen, die eben dann doch reicher sind, als wir selbst es sind. Aber ich glaube, es geht hier nicht nur um materiellen Reichtum, sondern es geht hier auch um eine Art geistlichen Reichtum, der ungesund sein kann. Augustinus predigt das mal in einer Predigt und ich finde es ganz anschaulich, wie er das beschreibt. Er sagt, wer sind die Hungrigen, die Demütigen, die stolzen und selbstgefälligen Menschen? Ich werde euch nicht weit schicken, um sie zu finden. Ich werde euch jetzt in ein und demselben Tempel einen von den Reichen zeigen, die leer ausgehen, und einen von den Armen, die mit guten Dingen gefüllt werden. Dann zitiert er Lukas 18, Vers 10 bis 13. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand auf und betete bei sich selbst so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2x die Woche und gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand fern, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an die Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Augustinus schreibt weiter, beobachte, wie der Reiche seine unverdaute Nahrung ausstößt und die Dämpfe seines Rauches ausatmet, mit Stolz, aber nicht mit Gerechtigkeit. Gott, sagt er, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Komm, du armer Mann, komm, du hungriger Zöllner, bleib lieber dort stehen, wo du stehst. Der Zöllner stand nämlich weit weg, aber der Herr nähert sich den Demütigen. Er wagt es nicht, seine Augen zum Himmel zu heben, der Zöllner. Doch wo er seine Augen nicht hingehoben hat, da war sein Herz. Und ich glaube, dass es ein Punkt ist an diesen drei Gestalten, die uns vorgestellt werden, den Hochmütigen, den Gewaltigen und den Reichen, wo wir uns selber prüfen müssen. Gewaltig, das sind nicht nur die Mächtigen, die so groß scheinen. Wie Bonhoeffer uns gezeigt hat, gibt es auch die kleinen Gewaltigen und zu denen gehören wir wahrscheinlich immer wieder auch. Uns passiert das allzu schnell in geistlichen Dingen, dass wir groß rauskommen wollen. Ich meine, ich fasse mich mal gerade an die eigene Nase, wie oft denke ich als Prediger, ach, ich wäre gerne vielleicht wie Wilhelm Busch oder wie ein Spurgeon, die große Dinge gepredigt haben. Aber wie sind denn diese Männer zu dem geworden, was sie gewesen sind? Indem sie sich selbst vor Gott aufgegeben haben und den Weg der Niedrigkeit gewählt haben. Sie hätten sich niemals selber als geistliche Helden bezeichnet, sondern als schlichte Männer, die den Weg mit ihrem Herrn in die Niedrigkeit folgen. Und solche Menschen sind es, die von Gott belohnt werden. Gott macht nicht diejenigen zu geistlichen Helden, die es sein wollen. Er macht diejenigen zu einem Held, Helden, die abstreiten werden, die immer abstreiten werden, dass sie einer sind. Also Gott macht nicht jene zu Helden, die Helden sein wollen, sondern er macht die zu Helden, die selbst dann noch abstreiten, ein Held zu sein, wenn sie es tatsächlich sind. Und letztlich kommen wir dadurch auch zu dem Streben nach geistlicher Größe ganz schnell zum Hochmut. Wir denken höher von uns, als es uns selber gut tut und schauen dann auf unsere Geschwister herab oder manchmal auch auf Leute, die Christus noch gar nicht kennen und das, obwohl wir selbst nichts dazu beigetragen haben, dass wir Christus kennengelernt haben. Und hier ist jeder Einzelne von uns gefragt, wo ist der Hochmut in deinem Leben? Und wo bist du derjenige, der gewaltig werden willst? Wo willst du Reichtum anhäufen oder meinst, reich zu sein und bist doch arm? Komm zum Herrn. Komm zu demjenigen, zu dem Sohn Marias, Jesus Christus, der für dich und mich Mensch geworden ist. Er will uns in seine barmherzigen Arme einschließen und unseren Weg mitgehen. Er will ihn mitgehen bis in den Tod. Ja, sogar bis in den Tod am Kreuz. Und dort trägt er unsere Schuld, dort trägt er unsere Strafe, dort trägt er unseren Hochmut, unsere Gewaltigkeit, unseren Reichtum, all diese Dinge. Die trägt er dort an unserer Stelle. Und das ist Advent, dass wir uns selber prüfen und vorbereiten auf den, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Und wenn wir in 2 Tagen oder in 3 Tagen, je nachdem, Weihnachten feiern, dann wollen wir voller Freude sein, weil wir wissen, dass sich Jesus Christus über uns erbarmt hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Und jetzt haben wir uns angeschaut, wem Gott sich nicht zuwendet in Barmherzigkeit, aber wem wendet er sich denn zu? Was besingt Maria denn da? Und da können wir sehen, dass dieser große und mächtige Gott, der die, die gewaltig sind, vom Thron stößt und der die Reichen leer ausgehen lässt und der die, die hochmütig sind, zerstreut, dass der in uns Menschen Furcht auslösen kann. Dieser Gott, dem so viel Macht gegeben ist, der kann uns zum Zittern bringen. Und deswegen spricht Maria auch davon, dass Gottes Barmherzigkeit währt für und für bei denen, die Gott fürchten. Und was heißt es eigentlich genau, Gott zu fürchten? Diese Frage wird ja immer mal wieder gestellt und ich will jetzt auch nicht vertieft zu lange darauf eingehen, aber ich möchte eine Stelle aus dem Alten Testament anführen, die uns das nochmal vor Augen führt. Und zwar aus Psalm 103. Und Psalm 103 ist, wenn man die ersten 3 Verse liest, ein Lobpreis auf Gottes Barmherzigkeit. Aber wenn wir in Vers 17 und 18 ankommen, kommen wir auch bei der Gottesfurcht an. Das heißt, wer das mal nachlesen möchte, in Psalm 103 verbinden sich auch diese Dinge, Furcht Gottes mit der Barmherzigkeit. Und wir lesen im Psalm 3, Vers 17, die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskindern bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. David macht hier klar, Gott fürchten heißt seinen Bund halten. Und seinen Bund halten heißt nach seinen Geboten leben. Und es klingt ich finde manchmal erstmal ein bisschen mechanisch, zu sagen, einfach Gebote halten. Aber Jesus zeigt uns, dass das mit einer Haltung geschehen soll, die von Liebe geprägt ist. Wir können lesen im Johannesevangelium, Kapitel 14, wie Jesus dort sagt, wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Wir sehen also, dass diese Dinge, Gebote halten, beides ist. Liebe zu Gott und zu Christus, aber eben auch ihn zu fürchten. Wie ein Kind, das vor seinem Vater ehrfürchtig ist und ihm Ehrfurcht entgegenbringt, aber ihn natürlich auch liebt. Und so wollen wir auch unserem Vater im Himmel diese Ehrfurcht und Liebe entgegenbringen. Und Gott ist natürlich ungleich mächtiger wie ein irdischer Vater, wie wir gehört haben. Und deswegen kann uns manchmal auch dieser Schreck treffen. Und dann müssen wir wissen, in diesem Schrecken, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, uns befreit hat von jeder Strafe, die uns entgegengekommen wäre. Wenn wir in der Gottesfurcht sind und wissen nicht, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dann müssen wir vergehen, dann können wir nicht weiter leben, sondern dann werden wir wahnsinnig werden. Heute scheint es mir allerdings eher das Problem zu sein, dass wir manchmal nicht so richtig sehen, warum es einen Grund gäbe, Gott zu fürchten. Ich ertappe mich selber oft bei dem Gedanken, dass ich denke, Gott ist weit weg oder sein Gericht kommt ja noch lange nicht. Und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht, aber ich glaube, in solchen Fällen tut es uns gut zu wissen, Gott ist hier, jetzt. Ganz egal, wo du bist, du alleine bist, in Gemeinschaft, Gott ist da und er sieht auf dich. Und für Maria ist das in ihrem Lobgesang aber kein Grund zu erschrecken, sondern für sie ist es ein Grund, Gott mit Jubel anzubeten. Weil sie weiß, dieser Gott ist da und er ist bei mir. Und er kennt auch meine Niedrigkeit, er kennt auch meine Schwäche. Und das ist auch der Punkt, dass wir umkehren, dass wir zu Gott kommen. Dass wir eben nicht den Hochmütigen spielen und sagen, wir schaffen das schon irgendwie und dann erschrecken wir auf einmal, wenn Gott da ist. Sondern, dass wir erkennen, wir sind niedrig, wie Maria es erkannt hat. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und wir haben ja vorhin gehört, dass Maria von dem Engel besucht wurde. Und als sie dort dem Engel begegnet ist, ist sie im ersten Moment auch erschreckt und aufgescheucht gewesen und wusste nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie hat sich gefürchtet. Sie wusste nicht, was soll das bedeuten? Was soll mir da passieren? Aber sie hat sich unter Gottes Handeln untergeordnet und das, obwohl sie es nicht gleich verstanden hat. Und auch ihren Lobgesang, den wir heute gehört haben, beschreibt noch nicht das irdische Handeln Jesu eins zu eins. Er kam ja zuerst in Niedrigkeit. Er hat den Teil des Lobgesangs erfüllt, wo er den Demütigen begegnet ist, wo er denen begegnet ist, die ihn fürchten, wo er sich den Niedrigen zugewendet hat. Aber er hat noch nicht die Mächtigen vom Thron gestoßen. Herodes hat weiterhin geherrscht, die Römer waren nach Jesus auch noch da. Das sind Dinge, die noch ausstehen, die noch offen sind, wo Jesus bei seinem zweiten Wiederkommen das erfüllen wird. Er hat einen Anfang gemacht, den er dann abschließen wird. Und ich denke, auch in unserem Leben sehen wir, dass die Hoffnung, die wir auf Jesus haben, noch nicht immer vollendet ist. Aber das hindert uns nicht daran, Gott zu loben, oder? Ist es nicht vielmehr so, dass wir auf unserer Pilgerschaft hier auf dieser Erde, gerade dort, wo wir in Niedrigkeit sind, erleben, dass Gottes Lob uns Kraft gibt? Gerade dort, wo wir niedergeschlagen sind oder wo wir mit unserer Unbedeutsamkeit zu kämpfen haben, wo wir in tiefen Tälern dieses Lebens gehen müssen, gerade dort ist doch die Freude an Gott, unserem Retter, Jesus Christus, das, was uns Stärke gibt. Das Lob zu ihm. Gerade in unserer Niedrigkeit kommt uns der dreieinige Gott nämlich umso näher. Das ist Barmherzigkeit, dass er uns dort begegnet, wo wir es am wenigsten erwarten, wo wir den Eindruck haben, wir sind es nicht mehr wert. Und jetzt könnte man natürlich mit spitzer Zunge fragen, naja, Maria, die war halt noch jung, die hat noch keine Ahnung vom Leben gehabt. Sie kann sich doch gar nicht so sicher sein, dass das alles so passieren wird. Aber Maria ist sich in dem, was sie hier betet, ganz sicher. Sie weiß, von wem sie spricht und wovon sie spricht. Sie ist eine sehr kluge junge Frau. Wenn wir uns nämlich ihren Lobgesang anschauen, könnten wir den quasi eins zu eins aus dem Alten Testament zusammenbauen. Sie kennt die Schriften des Alten Testaments und weiß die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und das wird vor allem in ihrer dritten Strophe deutlich. Ich will sie uns nochmal lesen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Sie kennt die Verheißungen, die Gott gemacht hat. Und Gott, der Allmächtige, hat sich gebunden. Er kann nicht lügen, denn er ist derjenige, der voller Macht ist und der die Wahrheit selbst ist. Maria weiß, er wird Errettung seinem Volk bringen, komme, was wolle. Sie wird mit in dieser Errettung teilhaben. Und das hat Gott nämlich schon Abraham zuvor verheißen. Und den nennt sie nochmal besonders und ausdrücklich an dieser Stelle, weil bei Abraham diese Segenslinie anfängt. Das können wir nachlesen in 1. Mose 15, Vers 5 oder in 1. Mose 17, Vers 19. Ich möchte uns die beiden Stellen einmal lesen. Und Gott hieß Abraham hinauszugehen und sprach zu ihm, siehe auf zum Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Und in 1. Mose 17, da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, als einem ewigen Bund für seine Nachkommen. Und lange, lange hatte das Volk darauf gewartet, dass dieser Retter gesandt wird. Aber jetzt wird diese Verheißung wahr in dem Sohn von Maria, der auf so wundersame Weise kommt, Jesus Christus. Ihr Lobgesang ist also ein Lied voller Vorfreude auf diesen Retter, der kommen wird. Gottes Barmherzigkeit in Person. Und Jesus Christus ist derjenige, der den Menschen demütig und menschlich begegnet. Er ist es, indem er das Evangelium verkündigt und indem er auf wundersame Weise die Menschen anrührt und ihre Krankheiten heilt, weil Gott selbst gegenwärtig ist. Es wird sich zeigen an verschiedenen Stellen, auch im Lukas-Evangelium, wenn ihr mal weiterlest, immer wieder ist dieses Thema der Barmherzigkeit ganz zentral. Der verlorene Sohn, der Barmherzigkeit erfährt. Oder Jesus in der Feldrede in Kapitel 6, wo er ähnlich wie in der Bergpredigt die preist, die arm sind. Oder in der Bergpredigt bei Matthäus wären es die, die geistlich arm sind. Also Jesus richtet diejenigen auf, die niedergeschlagen sind. Und diejenigen, die ihn aber fürchten, die werden an dieser Barmherzigkeit für und für Anteil haben, wie Maria hier sagt. Die werden nicht nur punktuell Barmherzigkeit erfahren, sondern sie werden immerwährend diese Barmherzigkeit haben, nämlich ein ewiges Leben mit ihm in Gemeinschaft. Abschließen möchte ich mit einem Zitat. Wer an den barmherzigen Gott glaubt, wer seine Barmherzigkeit empfangen hat, der wird Barmherzigkeit auch zum Maßstab seines Handelns machen. Und ich glaube, dass das ein Aufruf auch an uns ist. Lasst uns das tun, was wir an Jesus sehen. Lasst uns tun und handeln und in diesen Fußstapfen von Jesus ihm nachfolgen und Barmherzigkeit hier in Tübingen widerspiegeln. In all unserer Unvollkommenheit und Niedrigkeit, in der wir immer wieder zu ihm kommen als unserem Herrn, der uns frei macht. Aber lasst uns den Menschen in Tübingen den barmherzigen Gott vorstellen, indem wir selbst Barmherzigkeit üben. Was wäre, wenn wir von Gottes Barmherzigkeit getrieben sind, so sehr getrieben sind, dass wir auch in unserem Umfeld barmherzig sind? Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass du gekommen bist, dass du in Marias Bauch schon warst und dann geboren wurdest. Danke, dass du gekommen bist, um Menschen zu begegnen. Danke, dass du uns Barmherzigkeit hast erfahren lassen, dass wir erfahren durften, wie unsere Schuld und unsere Scham weg ist. Und ich will dich bitten, wenn Menschen hier sind, die das noch nicht erfahren haben, dass du ihre Herzen öffnest für dich, dass du in deine Barmherzigkeit einziehst und dass wirklich Advent, dass wirklich Weihnachten werden darf bei jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du barmherzig bist mit uns, dass du unsere Schwachheit siehst und uns entgegenkommst. Und schenk doch, Herr, dass wir berührt sind von deiner Barmherzigkeit, dass wir auch hinausgehen und das hinaustragen und zu Menschen barmherzig sind, indem wir ihnen helfen, indem wir ihnen aber auch deine gute Botschaft verkündigen und weitergeben. Hab du Dank, dass du uns mit deinem Geist ausstattest, dass wir sehen und erkennen dürfen, wie groß und herrlich du bist. Amen.